Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir nehmen uns heute ein sehr spezifisches, aber doch sehr entscheidendes Thema vor. Es geht um die allerersten internationalen Leitlinien für die Versorgung von Neugeborenen rund um Darmoperationen. Und zwar basierend auf dem ERAS-Ansatz Enhanced Recovery After Surgery. Unsere Quelle dafür ist ein Übersichtsartikel, erschienen im World Journal of Surgery, das war 2020. Da hat ein internationales Team um Brindle und McDermott Konsensusleitlinien der ERAS Society zusammengetragen. Ja, und unser Ziel heute ist es, für Sie mal die Kernaussagen zu entschlüsseln. Was sind da so die wichtigsten Empfehlungen? Was heißt das praktisch für die Versorgung dieser, ja, wirklich allerkleinsten Patienten? Uns interessiert dabei vor allem auch diese Spannung. Wie standardisiert man eigentlich eine Behandlung bei so verletzlichen Kindern, wenn die wissenschaftliche Basis, naja, oft noch ziemlich dünn ist? Okay, schauen wir da mal genauer rein.
Genau, ERAS ist ja im Grunde ein Konzept, ein Paket von Maßnahmen, die sich in der Erwachsenenchirurgie schon ziemlich bewährt haben, also um die Genesung zu beschleunigen, Komplikationen zu reduzieren. Das wirklich Neue hier ist, das sind die ersten offiziellen Leitlinien der ERAS Society für irgendeine Kindergruppe überhaupt. Und sie konzentrieren sich eben auf Neugeborene nach Darmresektionen. Das ist schon eine besonders heikle Patientengruppe, muss man sagen.
Warum denn gerade Neugeborene? Was macht die so besonders?
Naja, ihre Physiologie ist einfach einzigartig. Das Komplikationsrisiko nach Operationen ist leider recht hoch. Und die bisherige Praxis war halt oft sehr unterschiedlich, von Klinik zu Klinik verschieden. Da ist der Versuch, durch standardisierte, evidenzbasierte Pfade mehr Sicherheit und bessere Ergebnisse zu kriegen, absolut sinnvoll. Aber es ist eben auch, ja, eine echte Herausforderung.
Wie ist man denn da vorgegangen, um diese Leitlinien zu entwickeln? Da war ja ein ziemlich großes internationales Team dran beteiligt, habe ich gelesen. Sogar Eltern waren dabei.
Richtig, das war ein ziemlich aufwendiger Prozess. Da haben Chirurgen, Anästhesisten, Neonatologen, auch Pflegekräfte und andere Experten aus vielen Ländern zusammengearbeitet. Und ja, die Einbindung von Elternvertretern war ein wichtiger Punkt, um eben diese Familienperspektive von Anfang an mit drin zu haben.
Und wie lief das methodisch ab?
Also man hat sich da auf einen strukturierten Konsensprozess gestützt. Das nennt sich modifizierte Delphi-Methode. Zuerst hat man die Zielgruppe ganz klar definiert. Das sind Termingeborene, also ab der 37. Woche, ohne schwere Begleiterkrankungen, die in den ersten 4 Lebenswochen eine Darm-OP brauchen. Dann wurden 14 relevante Themenfelder festgelegt. Und dafür hat das Team dann, halten Sie sich fest, über 3500 Publikationen gesichtet. Also systematische Reviews, Studien und so weiter. Die Qualität der wissenschaftlichen Belege wurde dann nach dem Grade-System bewertet. Das ist im Grunde ein Maßstab, wie vertrauenswürdig die Daten hinter einer Empfehlung sind. Das geht von sehr niedrig, also ich sag mal eher wackelig, bis hoch, also sehr solide. Und am Ende standen dann 17 finale Empfehlungen.
Nur niedrig oder sogar sehr niedrig? Bei über 2/3 der Studien. Nur 10% hatten eine hohe Evidenzqualität. Das wirft natürlich Fragen auf, oder?
Absolut. Das ist ein ganz zentraler Befund. Und er spiegelt halt wieder, wie viel Forschung in der Neonatalchirurgie einfach noch nötig ist. Das muss man klar sagen. Es bedeutet aber nicht, dass man deswegen keine Empfehlungen geben kann. Manchmal basiert eine Empfehlung eben auf der besten verfügbaren, wenn auch vielleicht schwachen Evidenz. Manchmal überträgt man auch Erkenntnisse aus der Erwachsenenmedizin, ganz vorsichtig natürlich, auf Neugeborene. Und manchmal wiegt der erwartete Nutzen oder auch die Vermeidung eines bekannten Risikos so schwer, dass man auch bei dünner Datenlage eine Empfehlung ausspricht. Die Stärke der Empfehlung, also stark oder schwach, versucht dann diese Unsicherheit ein bisschen abzubilden. Eine schwache Empfehlung heißt ja nicht ignorieren, sondern eher kritisch prüfen und im Einzelfall gut abwägen.
Verstehe. Gut, dann lassen Sie uns doch mal eintauchen in diese Empfehlungen. Fangen wir vielleicht mal mit der Operationstechnik an. Was wird da so empfohlen, wenn zum Beispiel ein angeborener Darmverschluss da ist?
Ja, also bei einer unkomplizierten Darmatresie, da lautet die Empfehlung: Wenn es irgendwie geht, sollte eine primäre Anastomose erfolgen. Das heißt, man versucht, die Darmenden direkt wieder miteinander zu verbinden, statt zuerst einen künstlichen Darmausgang, ein Stoma, anzulegen.
Aber Moment, Sie sagten ja gerade, die Evidenz ist oft schwach. Ist das hier auch so? Weil das klingt ja schon nach einer ziemlich wichtigen Entscheidung.
Genau hier sehen wir das Dilemma. Die Evidenzqualität für diese Empfehlung ist tatsächlich als sehr niedrig eingestuft und die Empfehlung selbst ist deshalb auch nur schwach. Der Grund ist, die vorhandenen Studien könnten verzerrt sein, einen sogenannten Selektionsbias haben. Es ist gut möglich, dass Chirurgen halt eher bei den einfacheren Fällen eine primäre Anastomose gewagt haben. Und das macht es dann schwer, wirklich zu sagen, ob die Methode an sich besser ist oder ob einfach die Patientenauswahl das Ergebnis beeinflusst.
Ah, okay. Das ist ein gutes Beispiel für diese Herausforderung. Wie sieht's denn mit Infektionen aus? Das ist ja bei Neugeborenen immer eine riesige Sorge. Was sagen denn die Leitlinien zur Antibiotikagabe?
Hier gibt es im Grunde zwei Kernpunkte. Erstens, die prophylaktische Antibiotikagabe vor der OP. Die sollte innerhalb von 60 Minuten vor dem ersten Hautschnitt erfolgen. Interessanterweise ist die direkte Evidenz bei Neugeborenen dafür aber niedrig. Man stützt sich hier ziemlich stark auf gute Studien bei Erwachsenen und passt das dann an die Besonderheiten des Stoffwechsels bei Neugeborenen an. Deshalb schwache Empfehlung.
Also auch da wieder so eine Übertragung von Wissen mit einer gewissen Unsicherheit, ja? Und nach der OP, wie lange soll man da Antibiotika geben?
Genau. Der zweite Punkt zeigt, postoperative Antibiotika zur reinen Prophylaxe sollten nach 24 Stunden gestoppt werden, außer natürlich, es liegt eine Infektion vor, das ist klar. Auch hier ist die Evidenzqualität leider niedrig. Man muss halt abwägen. Einerseits das hohe Risiko für Wundinfektionen bei diesen OPs, das ist nicht zu unterschätzen. Andererseits die Nachteile, wenn man zu lange Antibiotika gibt, Pilzinfektionen oder die gefürchtete Resistenzentwicklung. Wieder eine schwache Empfehlung. Ein echter Balanceakt für die Ärzte.
Das macht wirklich deutlich, wie sehr da im Einzelfall abgewogen werden muss. Kommen wir mal zu den Bedingungen während der Operation. Temperatur und Flüssigkeitshaushalt sind ja bei so winzigen Körpern extrem kritisch.
Absolut. Und hier haben wir ein interessantes Beispiel. Beim Temperaturmanagement gibt es nämlich eine starke Empfehlung, obwohl die spezifische Evidenzqualität als niedrig eingestuft wird. Es wird also dringend geraten, die Kerntemperatur kontinuierlich zu überwachen und aktiv einer Unterkühlung, also einer Hypothermie, unter 36,5 Grad Celsius vorzubeugen.
Das ist ja irgendwie paradox. Starke Empfehlung trotz schwacher Studienlage. Wie passt das denn zusammen?
Das passt deshalb zusammen, weil die Folgen einer Hypothermie bei Neugeborenen einfach sehr gut bekannt und potenziell gravierend sind. Das geht von Atemproblemen bis hin zu Stoffwechselentgleisungen. Das Risiko, nichts zu tun, wird als so hoch eingeschätzt, dass die Empfehlung stark ist, auch wenn es vielleicht keine Top-Studien gibt, die den Nutzen jeder einzelnen Wärmedecke im Detail belegen. Hier siegt sozusagen die klinische Erfahrung und das Wissen um die Physiologie.
Verstanden, logisch. Und beim Flüssigkeitsmanagement, was ist da das Ziel?
Das Ziel ist klar definiert. Man will die Durchblutung der Organe sicherstellen und gleichzeitig Extreme vermeiden. Also keine Austrocknung, aber auch keine Überwässerung. Und auch Blutzucker und Natrium müssen im Lot bleiben. Empfohlen werden isotone Lösungen, also solche mit ähnlichem Salzgehalt wie das Blut, mit einem Glukosezusatz. Ganz wichtig dabei, die engmaschige Blutzuckerkontrolle. Zielbereich ist so ungefähr 3,3 bis 7 Millimol pro Liter. Bei narkotisierten Kindern vielleicht ein kleines bisschen höher, aber auf jeden Fall unter 8 Millimol pro Liter. Und hypotone Lösungen, also mit wenig Salz, die soll man meiden.
Klingt sehr vernünftig. Aber wie stark ist denn hier die Empfehlung?
Tja, obwohl die Evidenz hier als mittelmäßig eingeschätzt wird, ist die Empfehlung selbst nur schwach.
Ach, tatsächlich? Warum das?
Der Grund ist wohl, dass man sich nicht auf ganz spezifische Flüssigkeitsmengen oder Raten festlegen konnte oder wollte. Es bleibt also mehr so ein Rahmen, der dann im Einzelfall gefüllt werden muss.
Okay, dann zum nächsten großen Thema. Schmerzmanagement. Das stelle ich mir bei Neugeborenen extrem schwierig vor. Gibt es da vielleicht klarere Vorgaben?
Ja, hier gibt es tatsächlich mehrere starke Empfehlungen und teilweise auch mit hoher Evidenz dahinter. Das ist ein Bereich, wo man sich offenbar sicherer fühlt. Der Grundsatz lautet, eine multimodale, opioid-limitierende Strategie.
Multimodal, opioid-limitierend? Was heißt das denn konkret?
Das heißt, man kombiniert verschiedene Ansätze, um möglichst wenig Opioide wie Morphin einsetzen zu müssen. Erstens, Paracetamol soll regelmäßig gegeben werden, nicht nur bei Bedarf. Dafür gibt es hohe Evidenz, das ist eine starke Empfehlung. Kurzfristig angewendet gilt es auch als sicher. Zweitens, Wenn Opioide doch nötig sind, dann wirklich nur in der niedrigsten wirksamen Dosis für die kürzeste mögliche Zeit und unter ganz strenger Überwachung. Die Evidenz ist hier zwar nur mittelmäßig, die Empfehlung aber trotzdem stark. Einfach weil das Risiko von Nebenwirkungen, vor allem Atemproblemen, bei Neugeborenen sehr, sehr hoch ist. Das therapeutische Fenster ist da eng. Und drittens, ganz wichtig, Regionalanästhesie wird stark empfohlen. Also Techniken wie eine Epidural- oder Spinalanästhesie oder auch lokale Nervenblockaden. Zusätzlich zur Narkose und Paracetamol, versteht sich.
Und das hilft wirklich?
Ja, hier ist die Evidenz hoch. Das senkt den Opioidbedarf massiv und kann sogar die Darmfunktion schneller wieder in Gang bringen.
Das klingt nach einem sehr durchdachten Konzept. Gibt's auch nicht medikamentöse Tipps?
Ja, eine ganz einfache, aber wohl wirksame Maßnahme mit hoher Evidenz und starker Empfehlung. Bei kleineren schmerzhaften Prozeduren, also sowas wie dem Legen einer Magensonde, da hilft es, dem Kind eine Zuckerlösung, Sucrose oder Dextrose, auf die Zunge zu geben.
Faszinierend, wie hier verschiedene Evidenzlevel und Empfehlungsstärken zusammenspielen. Wie sieht es denn bei Bluttransfusionen aus? Ist ja auch immer ein heikles Thema.
Hier lautet die Devise ganz klar: zurückhaltend sein, also restriktiv transfundieren. Die Leitlinien nennen zwar Zielwerte für das Hämoglobin, zum Beispiel über 9 Gramm pro Deziliter bei stabilen Kindern ohne Sauerstoffbedarf und über 11 Gramm pro Deziliter bei beatmeten oder sauerstoffpflichtigen Kindern in der ersten Lebenswoche, aber, und das ist wichtig, die Evidenz für genau diese Grenzwerte ist niedrig. Und die Empfehlung ist daher auch nur schwach.
Das heißt, die Zahlen sind eher so Richtwerte, aber keine starren Regeln, verstehe.
Genau. Es wird auch empfohlen, schriftliche klinikinterne Leitlinien zu haben. Die sollen dann neben dem reinen Laborwert immer auch den klinischen Zustand des Kindes und lokale Gegebenheiten berücksichtigen. Und auch das: niedrige Evidenz, schwache Empfehlung. Es unterstreicht einfach, dass hier sehr viel klinisches Urteilsvermögen gefragt ist.
Neben all diesen medizinischen Details betonen die Leitlinien ja auch sogenannte weichere Faktoren wie Kommunikation und die Rolle der Eltern. Welche Rolle spielen die denn?
Eine ganz zentrale Rolle, und hier gibt es auch starke Empfehlungen. Für die Teamkommunikation wird zum Beispiel dringend geraten, strukturierte Prozesse einzuführen. Das können kurze Teambesprechungen vor und nach der OP sein, sogenannte Huddles, oft auch mit Checklisten unterstützt. Das verbessert nachweislich die Sicherheit. Mittlere Evidenz, aber starke Empfehlung.
Also einfach besser strukturiert miteinander reden, hilft nachweislich.
Strukturiert miteinander reden, genau. Und der zweite Punkt ist die Elterneinbindung. Hier haben wir sogar hohe Evidenz und eine starke Empfehlung. Eltern sollen früh und kontinuierlich dabei unterstützt werden, praktische Pflegeaufgaben selbst zu übernehmen. Das nennt man Hands-on Care. Das muss natürlich individuell angepasst werden, logisch. Aber es stärkt die Kompetenz der Eltern ungemein, bereitet sie auf die Entlassung vor und verbessert auch die Zufriedenheit. Es gibt sogar Hinweise, dass es sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken kann. Das ist wirklich gelebte, familienzentrierte Pflege.
Das ist ein super wichtiger Punkt, die Eltern als Teil des Teams zu sehen. Kommen wir mal zum letzten großen Bereich. Ernährung nach der OP. Wie geht man da am besten vor?
Hier gibt es eine sehr interessante Empfehlung zur frühen enteralen Ernährung. Das heißt, man soll versuchen, schon 24 bis 48 Stunden nach der OP mit kleinen Nahrungsmengen über den Magen-Darm-Trakt zu beginnen. Und zwar, wenn möglich, ohne auf die klassischen Zeichen zu warten, dass der Darm wieder voll arbeitet, also Stuhlgang oder fehlendes Erbrechen.
Das klingt ja fast ein bisschen kontraintuitiv. Ist das denn sicher? Und was soll das bringen?
Die Studienlage dafür ist erstaunlich gut. Hohe Evidenzqualität. Es zeigt sich tatsächlich, dass dieser frühe Beginn die Liegedauer im Krankenhaus verkürzen und auch das Infektionsrisiko senken kann. Trotzdem ist die Empfehlung hier nur schwach.
Moment, hohe Evidenz, aber schwache Empfehlung, das ist ja wieder so ein Paradoxon. Warum denn diese Vorsicht?
Ja, die Vorsicht kommt wohl daher, dass die klinische Situation des einzelnen Kindes eben sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt einfach Zustände nach der OP, ich sag mal, ein stark geblähter Bauch oder sehr viel Rest im Magen, bei denen man doch lieber noch wartet. Die Empfehlung soll also nicht dazu führen, dass man gegen klare klinische Zeichen handelt. Sie soll aber ermutigen, es früh zu versuchen, wenn eben nichts dagegen spricht.
Ah, verstehe. Und was soll gefüttert werden, wenn man denn anfängt?
Da ist die Antwort ganz klar und die Empfehlung stark mit hoher Evidenz. Muttermilch ist die allererste Wahl. Sie ist am besten verträglich und liefert einfach wichtige Schutz- und Wachstumsfaktoren für den Darm des Kindes.
Und gibt es noch spezielle Empfehlungen für Kinder, die ein Stoma bekommen haben, also diesen künstlichen Darmausgang?
Ja, zwei Stück. Erstens, bei Kindern mit einem Stoma sollte man auf den Natriumhaushalt achten. Die können nämlich leicht einen Mangel entwickeln und das bremst das Wachstum. Empfohlen wird, das Natrium im Urin zu überwachen, Zielwert über 30 Millimoliter und gegebenenfalls Natrium zu ergänzen. Aber auch hier niedrige Evidenz, schwache Empfehlung. Zweitens, das sogenannte Mucus-Fistel-Refeeding. Dabei wird Darminhalt aus dem aktiven Stoma aufgefangen und in die stillgelegte Darmschlinge dahinter, die Mucus-Fistel, zurückgegeben.
Okay, das klingt aufwendig.
Ist es auch. Es kann aber die Nährstoffaufnahme verbessern, birgt aber auch seltene Risiken wie eine Darmperforation. Hier braucht es also eine sehr sorgfältige Patientenauswahl und Überwachung. Mittlere Evidenz, schwache Empfehlung.
Gab es denn auch Themen, zu denen man am Ende gar nichts sagen konnte, wo die Daten einfach nicht gereicht haben?
Ja, das ist auch wichtig zu erwähnen. Für einige Fragen, zum Beispiel, ob routinemäßig ein Blasenkatheter nach der OP nötig ist oder welches Hautdesinfektionsmittel nun das Beste ist, da reichten die Daten schlicht nicht für eine Empfehlung. Das zeigt halt wieder, es gibt noch viel zu forschen.
Okay, also fassen wir das mal zusammen. Diese ERAS-Leitlinien sind also ein echter Schritt nach vorne, kann man sagen. Sie bieten zum allerersten Mal einen umfassenden, international abgestimmten Rahmen für die Versorgung von Neugeborenen nach Darm-OPs. Der Ansatz ist klar. Viele kleine, möglichst evidenzbasierte Maßnahmen sollen zusammen die Ergebnisse verbessern. Aber gleichzeitig schwebt über allem so ein bisschen die Herausforderung, dass die Evidenz oft noch, wackelig ist.
Genau das ist der Punkt. Der Kern ist dieser multimodale Ansatz. Es ist eben nicht die eine Wundermaßnahme, sondern das Zusammenspiel vieler kleiner Verbesserungen. Das geht von der OP-Technik über Schmerztherapie, Flüssigkeitsmanagement, Ernährung bis hin zu Teamkommunikation und Elterneinbindung. Das alles zusammen macht's. Und ganz wichtig ist auch der Gedanke, dass das Ganze ein lernendes System ist. Diese Leitlinien sind ja nicht in Stein gemeißelt. Sie sind eine Basis, die regelmäßig überprüft und an neue Erkenntnisse angepasst werden muss.
Was bedeutet das nun konkret für Sie als Zuhörer? Es zeigt, dass es jetzt einen strukturierten Weg gibt, um die Versorgung für diese sehr, sehr empfindlichen Patienten zu optimieren. Einen Weg, der versucht, das Beste aus der aktuellen Wissenschaft herauszuholen, der aber gleichzeitig anerkennt, wo die Grenzen des Wissens liegen und wie wichtig eben die individuelle Anpassung und auch die Rolle der Eltern sind.
Ja, und das führt vielleicht zu einem abschließenden Gedanken, den Sie mitnehmen können, gerade in der Neonatalmedizin, wo wir es mit extrem verletzlichen Patienten zu tun haben und wo die wissenschaftliche Evidenz oft, wie wir ja jetzt gehört haben, noch lückenhaft oder eben schwach ist. Wie gelingt im klinischen Alltag diese Balance? Wie können Teams standardisierte Pfade wie ERAS nutzen, um Sicherheit und Qualität zu erhöhen, ohne dabei die Fähigkeit zu verlieren, hochgradig individuell und flexibel auf die Bedürfnisse und den oft kritischen Zustand des einzelnen Kindes zu reagieren? Wo genau verläuft diese Grenze zwischen sinnvoller Standardisierung und absolut notwendiger Individualisierung in diesem Grenzbereich der Medizin?
Eine wirklich wichtige Frage, die sicher viele Kliniker und ganze Teams umtreibt. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit bei dieser gemeinsamen Erkundung der ersten ERAS-Leitlinien für Neugeborene.